WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
12. Juli 1870. Das Zelluloid wird patentiert.
Der Stoff ist jetzt auf 2 Etagen verteilt.
Oberhausen, im Depot des Industriemuseums. Peter Behrensbau.
Ja, und hier ist jetzt das Kunststoffreich.
Uta Scholten ist wissenschaftliche Referentin und Kuratorin des Deutschen Kunststoffmuseums.
Ein Klassiker sind solche Schirmgriffe.
Auf dem Tisch liegt ein Objekt, mit Schlangenleder überzogen, helles Blau.
Druckbleistifte, auch aus den 20er Jahren. Hier solche Kämme, Kinderspielzeug.
In Boxen lagern Brillengestelle aus Büffelhorn, Ebenholzkämme, Füller mit Schildpattkappen. Doch der Schein trügt.
Und man kann Elfenbein nachahmen, Perlmutt, das sieht man hier an diesem Schmuckkästchen, das also so ein bisschen mit Metallspänen versetzt, sodass dieser schillernde Glanz entsteht.
Ein Leichtgewicht sorgt für die perfekte Fälschung dieser einmaligen Naturstoffe, Celluloid.
Cellulose-Nitrat ist die richtige chemische Bezeichnung. Das sind sozusagen die Grundstoffe.
Baumwollbüschel und Holzspäne, reich an Cellulose.
Cellulose. Ein natürliches Polymer, ein Makromolekül, zusammengesetzt aus gleichartigen Einheiten, sogenannten Monomeren. Glucose, das heißt Zuckermolekülen.
Polymere sind eigentlich langkettige Moleküle, so ähnlich wie Spaghetti.
Landen Spaghetti im kochenden Wasser, verändern sie ihre Form und sie treten miteinander in Verbindung.
Wenn die stark miteinander wechselwirken, ergo wenn man das Öl vergessen hat, dann kriegt man irgendwann einen Batzen von Spaghetti, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Molekül dazwischen hat, in dem Fall Öl, sodass die Spaghetti schön aufeinander rutschen können.
Stefan Hecht, Chemiker und Leiter des Leibniz-Instituts für interaktive Materialien in Aachen.
Das kann man auch beim Polymer vergleichen mit einem Weichmacher.
Bei Nudeln hilft Olivenöl, bei Zellulose Kampfer. Ein ätherisches Öl aus Baumharz gewonnen.
Das riecht ein bisschen stechend, aber auch sehr aromatisch und ein bisschen nach Hustenbonbons.
Kampfer sorgt für die Elastizität. Salpeter und Schwefelsäure sorgen für den Charakterwandel. Die Baumwollfasern werden in den Säuren getränkt, sodass sich der Zellstoff aus den Pflanzenwänden löst. Das Ergebnis ist Zellulosenitrat, Peroxilin, Schießbaumwolle.
Das ist eigentlich Nitrieren. Es ist auch der Beginn der organischen Chemie, dass viele organische Stoffe mit Salpetersäure und mit Schwefelsäure behandelt wurden. Und dann schaute man mal, was bei rauskam.
Seit jeher experimentieren Menschen mit Substanzen. Kochen Stängel, Rinden, Blüten, Kräuter in großen Hexenkesseln. Brauen Elixiere fürs ewige Leben. Sie betreiben Alchemie, kreieren aus Ton weißes Gold. In einer altägyptischen Schrift ist von künstlichen Zähnen zu lesen. Eine Mischung aus Honig und Mineralien. Im 16. Jahrhundert stellt ein Benediktinermönch Kunsthorn her. Auf der Basis von Casein, Milcheiweiß.
Schweiz, Basel, 1845.
Der Chemiker Christian Friedrich Schönbein experimentiert mit verschiedenen Substanzen. Schwefel, Zucker, Papier. Und erfindet Cellulosenitrat. Per Zufall.
Er hatte eine Baumwollschürze benutzt, weil er Salpetersäure verschüttet hatte und hat damit das schnell weggewischt und ist dann damit an eine Flamme gekommen und das Ganze ging also mit einem Wusch in Flammen auf und das ist dann die sogenannte Schießbaumwolle.
Die Grundsubstanz für Sprengstoff und Kunststoff. Je nachdem, wie das Material weiterverarbeitet wird.
Das ist natürlich dann eben die Kunst, wie man sozusagen die Wechselwirkung zwischen diesen Ketten modifizieren kann.
England, London, 1862.
Auf der internationalen Weltausstellung präsentiert der gelernte Messinggießer Alexander Park sein neues Material unter dem Namen Parkesin. Eine Mischung aus Schießbaumwolle, Pflanzenöl, Rohbenzin, Korkmehl, Kampfer, Farbstoffen.
Und damit wurde eigentlich zum ersten Mal ein Thermoplast gemacht.
Ein Kunststoff auf natürlicher Basis, der sich beliebig formen lässt.
Er hat nicht darauf geachtet, dass diese Dinge auch haltbar sind. Nach relativ kurzer Zeit gingen die Dinge kaputt, zerbröselten und für Parks war das ein Desaster. Er ist dann so als Scharlatan und Betrüger verschrien worden und hat sich also auf diesem Gebiet gar nicht mehr betätigt.
Zeitgleich arbeitet in den USA ein Druckergeselle an einer ähnlichen Rezeptur, John Wesley Hyatt. Mitte des 19. Jahrhunderts ist Billardspielen modern. Für die Elfenbeinkugeln sterben so viele Elefanten, dass diese fast ausgerottet sind. Ein Ersatzstoff muss her. John Wesley Hyatt überzieht einen Ball aus gepressten Stoffresten mit Collodium, einer zähen, leimartigen Tinktur aus Pyroxylin, also nitrierter Zellulose, Äther und Alkohol.
USA, Albany, 12. Juli 1870.
First, we prepare the pyroxylin by grinding it in water.
John Wesley Hyatt und sein Bruder Isaiah melden ein Patent an, in dem sie genau schildern, wie nitrierte Zellulose industriell verarbeitet werden kann. Collodiumwolle wird gerieben und mit Wasser zu einem Brei vermengt. Danach kommen Farbpigmente hinzu. Kampfer wird untergemischt. Überschüssiges Wasser wird ausgepresst, die Masse in eine Form gefüllt und unter Druck auf 60 bis 100 Grad Celsius erhitzt.
Wenn man diese Mischung lange genug Hitze und Druck ausgesetzt hat, wird sie unter Druck abgekühlt und aus der Form genommen. Das Produkt ist eine feste Masse.
Der Markenname: Celluloid.
Hyatt Manufacturing Company.
Für die Produktion in großem Stil entwickeln die Hyatt-Brüder Maschinen zum Mischen, Kochen, Pressen, Formen, Zerkleinern, Schneiden. Apparaturen, die der aufstrebenden Celluloid-Industrie eine steile Karriere bescheren.
Die haben zum Beispiel dann auch die sogenannte Stopfmaschine erfunden. Das war also eine frühe Vorform des Spritzgießens.
Man hat eine Masse, die wird ein bisschen erwärmt und dann in die Form gegossen, dann erhärtet sie und dann wird das nächste Teil spritzgegossen. Das geht also alles sehr, sehr schnell und unter nicht zu hohem Energieaufwand. Das ist natürlich enorm wichtig gewesen und hat das Kunststoffzeitalter eigentlich eingeläutet.
Was aber mit Celluloid auch viel gemacht wurde, das war das sogenannte Pressblasen. Das heißt, man hat Röhren aus Celluloid in eine Metallform gelegt, hat dann heißen Wasserdampf reingeblasen. Dadurch wurde das Material weich und legte sich dann halt an die Wände dieser Form an. So sind zum Beispiel Puppen hergestellt worden.
Der Urahn der Thermoplaste ist geboren. Leicht und vielseitig.
Dann auch ein Klassiker für die Celluloid-Anwendung, gerade so in den 20er und 30er Jahren, das sind eben Handtaschen, solche Schließen. Da hat man dann oben eine Schließe aus Celluloid und dann einfach einen Stoffbeutel angenäht.
Oberhausen, im Museumsdepot.
Hier haben wir Bilderrahmen.
Nicht in Vitrinen, sondern in Schubladen liegen die Schätze aus den Anfängen des Kunststoffzeitalters. Broschen, Messergriffe, Devotionalien, Zahnbürstenköcher, Puppen.
Viele Dinge sind dann sehr fragil. Ausstellen kann man sie eigentlich nicht mehr. Deswegen sage ich immer, Celluloid ist meine Freude und mein Leid.
Kampfer, das ätherische Öl, ist längst verflüchtigt. Die Folge, so gut wie jedes Objekt, ist vom Zerfall bedroht.
Und was man auch sehr schön sehen kann, diese Salpetersäure kommt dann auch wieder raus.
Eine blau-grüne Patina liegt auf dem Brillengestell.
Durch diese ausgasende Säure korrodiert eben auch das Metall.
Celluloid, ein Januskopf. Schön, aber empfindlich. Der Kunststoff schmilzt bei rund 60 Grad Celsius. Es braucht also keinen Hochofen, um das Material zu schmelzen. Das schafft bereits heißer Kaffee. Ein bisschen Wärme bringt Celluloid aus der Form und übermäßige Hitze aus der Fassung. Seine Herkunft kann das Material eben nicht leugnen. Dynamit ist sein Zwilling.
Das ist auch eins der großen Probleme von Celluloid. Es ist sehr leicht brennbar. Es gibt fast keine Celluloid-Fabrik, die nicht irgendwann im Laufe ihrer Geschichte mal ein verheerendes Feuer erlebt hat. Das ist das Produktionsarchiv der Westdeutschen Celluloid-Werke in Meerbusch-Lank. Das war der letzte deutsche Celluloid-Hersteller. Bis 1983 haben die produziert.
Meerbusch, Langlatum, am Wasserturm.
Das Wahrzeichen des Ortes. Ein Relikt der Celluloid-Fabrik.
Das ist praktisch die Rückseite der Wasserturm, Verwaltungsgebäude.
Hans Niebels ist einer der letzten Zeitzeugen. Er erinnert sich, wie er als junger Arbeiter den 25 Meter hohen Wasserturm angestrichen hatte. Erinnert sich an den Geruch von Kampfer beim Produzieren der Celluloidplatten.
Schuhlöffel, das Material dafür, Brillengestelle, nur das Material dafür. Ausstanzen wurde irgendwo anders gemacht. Das Brillengestell, das wurde dann so eine dicke Platte, die wurden geschnitten, getrocknet und alles.
Fotos zeigen riesige Apparaturen in Industriehallen mit Sheddächern. Pultartigen Aufbauten wie die Zähne einer Säge.
So, und von da aus kam das in einem Kühlbecken und kam dann auf so eine große Hobelbahn.
Vorbild für die Anlagen und Prozesse ist die Fabrik der Hyatt-Brüder in den USA. Weltweit wird Celluloid ähnlich hergestellt. Eine zähe Masse aus behandelter Baumwolle, Kampfer und Alkohol wird gefiltert, geknetet, getrocknet, gewalzt, geschichtet, zu Blöcken verkocht, abgekühlt.
Da ist das Zelluloid, du kommst aus der Trockenkammer und dann wurde in die Presse reingeschoben, hier.
Innerhalb von 90 Jahren entstehen in Meerbuschlank Zelluloidblöcke und Folien für Kämme, Akkordeontasten, Nonnenhauben. Stärke, Größe und Farben variieren.
Und das sind nur originale Muster, die wurden mit Nummern verzeichnet. Das war das Betriebsgeheimnis und die Farbe.
Die Farben tragen Fantasienamen. Havanna, Cubana, Potpourri, Transparent, Flitter.
Fischsilber.
Inzwischen sind die Rezepturen Museumsobjekte. Lagern im Depot des Deutschen Kunststoffmuseums. Ein wahrer Schatz.
Ja, hier steht dann 100 Kilogramm Baumwolle.
Kurze Texte, mit Schreibmaschine auf Karteikarten verfasst.
Gezogen und eingelegt.
Paris, Salon Indien im Grand Café, Dezember 1895.
Die Gebrüder Lumière laden zur Filmvorführung und präsentieren ihren Cinematographen, der lebende Bilder aufnehmen und projizieren kann. Das Trägermedium Celluloid.
Dafür ist natürlich Celluloid bekannt geworden.
Filme wie Der blaue Engel mit Marlene Dietrich sind auf Celluloid gedreht.
Heute sind Celluloid-Filme oft auch unter dem Begriff Nitrofilm unterwegs.
Das bedeutet Gefahr. In abgeschlossenen Blechdosen sorgen Dämpfe für dicke Luft.
Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, dass es dann eben zu dieser Selbstentzündung kommt.
Die Alternative liegt in Zelluloseacetat. Eine mit Essigsäure veredelte Baumwolle. Nicht mit Salpetersäure.
Es gab dann in den 30er Jahren diesen sogenannten Sicherheitsfilm, der eben nicht in der Vorführmaschine verbrannt ist. Und das ist eben der Nachfolger des Celluloids gewesen, das Zelluloseacetat.
Im Kunststoffmuseum steht die Familie der Polymere dicht zusammengedrängt unter einem Dach. Von Celluloid über Bakelit bis hin zu Polystyrol.
Und von den Eigenschaften her sind unsere heutigen thermoplastischen Kunststoffe eben ganz ähnlich wie das Celluloid. Das heißt, man kann sie flüssig machen und dann eben in einem Spritzgießverfahren oder auch im Blasformverfahren dann in Form bringen. Den Klassiker, den heute jeder kennt, das ist zum Beispiel die Getränkeflasche aus PET. Oder hier haben wir Polycarbonat, das zum Beispiel für die CDs verwendet wird, Plexiglas. Das sind also alles thermoplastische Kunststoffe, die im Prinzip von ihrer Verarbeitung her ähnliche Eigenschaften haben wie das Celluloid und eben dann auch seine Rolle übernommen haben.
Polyethylen. Also man hat praktisch dieselben Ketten, die Struktur ist ein bisschen anders und man kriegt schon eine völlig andere Eigenschaft daraus. Ja?
Der Chemiker Stefan Hecht.
Das sorgt ja im Endeffekt dafür, dass wir Chemiker auch nach mittlerweile 150 Jahren der Polymerchemie, wenn wir jetzt einfach mal das Celluloid da als den Ursprung definieren, immer noch alle Hände voll zu tun haben. Ich denke, dass dieses Zwischenspiel zwischen dem richtigen Material und der Kombination mit der richtigen Verarbeitung, insbesondere in 3D-Druckverfahren, uns in den nächsten Jahren massive Fortschritte bringen wird. Da werden Dinge gehen, die wir jetzt noch für Science-Fiction halten.
Nach wie vor ist Zellulose ein Forschungsgegenstand. Wird sie doch aus Pflanzen gewonnen, die nachwachsen. Denn darin liegt die Zukunft, in der grünen Chemie, Green Chemistry. Polymere zu entwickeln, die smart und recycelbar sind. Die nicht nur ein Weg sind und dennoch leicht, schön, ungiftig. Insofern schließt sich der Kreis. Nur die Verfahren ändern sich.
Heutzutage ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil, dass man Kunststoffe halt in Folien ziehen kann, dass man daraus Fasern spinnen kann. Und natürlich langfristig, dass man dann auch solche Kunststoffe für den 3D-Druck einsetzen kann.
Der erste Kunststoff, ein museumsreifer Filmheld, mit Rissen und leicht entflammbar. Celluloid.
Ist großes Kino, bleibt großes Kino. Und ja, das ist auch gut so.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an die Patentierung des Celluloids heute vor 150 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über das Museum der menschlichen Evolution in Burgos.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 17:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.